Die Macht des heiligsten Namens Jesu. Die gewaltigen Risse in den Ostblockstaaten, einschließlich der Flucht Hunderttausender aus der DDR in den Westen und das mühsame Suchen der dortigen Politiker nach demokratischen Lösungen, zeigen deutlich die Untauglichkeit des kommunistischen Systems und dass ein Reich, das in sich uneins ist, zerfällt. Matthäus 12,25. Mehr noch. Es offenbart sich, was Orlov, der Kommunistenführer der Provinz Kamtschatka, UdSSR, 1970 als seine eigentliche Überzeugung äußerte. Der Kommunismus ist der schlimmste Fluch, der jemals über die Menschheit gekommen ist. Aber dieses Eingeständnis gibt uns im Westen keinen Grund, unsere gesellschaftliche Freiheit und den materiellen Wohlstand als besonders erstrebenswerte Ideologie hochzupreisen. Denn der äußere Schein trügt, weil überhaupt ein ganz anderer Wertmaßstab angelegt werden muss. Schließlich lebt der Mensch nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. 5 Moses 8,3. Eine im eigentlichen Sinn menschenwürdige Ordnung hat sich also nach den Weisungen Gottes auszurichten. Und in dieser Hinsicht müsste der freie Westen manche Korrektur vornehmen. Längst haben doch alle Nationen auch im früher christlichen Abendland den Anspruch Gottes im öffentlichen Leben ausgeklammert. Weithin vom Mammon beherrscht, sind sie nicht mehr überzeugt, dass wahrlich nur beim Herrn, unserem Gott, das Heil ist. Jeremia 3,23. Außerdem suchten doch vor wenigen Jahrzehnten noch braune Kolonnen Europa ein anderes Heil aufzuzwingen. Wir sehen, weder der Kommunismus noch der Materialismus bringen den Menschen wahre Wohlfahrt, Sicherheit und Freiheit, da diese Ideologien der Völker im Gegensatz zu dem stehen, was ich mit ihnen vorhabe, erklärt der Herr am 15.01.1967 in der barmherzigen Liebe. Gleichzeitig kündigt er an, ich werde ihr goldenes Kalb zerstören. Wenn ich schneiden und immer schneiden muss, um sie zu retten, so werde ich es tun. Niemand soll sich daher über den anderen erheben, weder im Westen noch im Osten, sondern dankbar sein, wenn er den einzig rechten Weg erkannt hat, der zum Leben führt, nämlich die zeitlose Gültigkeit der Gebote Gottes und die Hilfe seiner Gnade, die uns befähigt, sie zu halten, um so die ewige Freude des Himmels zu erlangen. Wir erinnern uns, dass schon bei der Verkündigung der Menschwerdung des Erlösers der Engel im Auftrag Gottes von seiner künftigen Mutter verlangte, dem sollst du den Namen Jesus geben, Lukas 1,32, und er fügte noch verheißungsvoll hinzu, er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Tatsächlich wurde ihm, als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden musste, wie die Heilige Schrift berichtet, der Name Jesus gegeben, Lukas 2,21. Was besagt nun dieser Name? Im Namen Jesu liegt das, was wir Menschen zutiefst und wesentlich nötig haben. Erlösung, Heil, Rettung. Denn Jesus heißt, Jahwe hilft. In Jesus schenkt der Vater sein Heil. In diesem Namen drückt sich Wesen und Sendung seines Sohnes aus. Der Evangelist Matthäus erwähnt nämlich bei der Verkündigung in der Aussage des Engels auch die eigentliche Begründung seines Kommens. Er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Matthäus 1,21. Und Paulus schreibt im Brief an die Römer ausdrücklich, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Römer 10,13. Noch entschiedener betont Petrus vor dem Hohen Rat, in keinem anderen ist Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir das Heil erlangen. Apostelgeschichte 4,12. Und zwar auf dem gleichen Weg, den wiederum Petrus am ersten Pfingstfest freimütig auch von den Juden verlangte. Bekehrt euch, und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Apostelgeschichte 2,38. Aber auch die Heilung des Leibes vermag die Anrufung des Namens Jesu zu bewirken. In der Apostelgeschichte berichtete dazu der Evangelist Lukas eine aufsehenerregende Begebenheit. Petrus und Johannes gehen wie gewohnt zum Gebet in den Tempel. Da wird ein 40 Jahre alter Mann, der von Geburt an gelähmt ist, zum schönen Tor getragen, um Almosen zu erbitten. Als er die beiden Apostel erblickt, fleht er sie an. Petrus fasst ihn fest ins Auge, ebenso Johannes, und sagt: Sieh uns an! In Erwartung, etwas von ihnen zu erhalten, schaut er zu ihnen auf. Doch Petrus fährt fort: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und gehe. Dabei fasste er seine rechte Hand und richtet ihn auf. Sogleich kommt Kraft in seine Füße und Gelenke. Er springt auf, kann stehen und gehen. Dann begleitet er die Apostel zum Tempel und lobt Gott. Apostelgeschichte 3,1-9. Der alles vermögenden Kraft des Namens Jesu muss selbst Satan weichen. Wieder belegt dies deutlich ein Ereignis aus der Apostelgeschichte. Beim Bericht über die zweite Missionsreise des heiligen Paulus erwähnt Lukas über ihren Aufenthalt in Mazedonien: Auf dem Weg zum Bethaus begegnete uns einmal eine Sklavin, die einen Wahrsagegeist in sich hatte und durch ihre Wahrsagerei ihren Herrn großen Gewinn einbrachte. Sie lief uns nach und schrie: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes. Sie verkünden euch den Weg zum Heil. So machte sie es viele Tage hindurch. Unwillig darüber wandte sich Paulus um und gebot dem Geist: Ich befehle dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Im selben Augenblick fuhr er aus. Apostelgeschichte 16,16-18. Bittet in meinem Namen. Die Anrufung seines Namens muss schon von entscheidender Bedeutung sein, weil Jesus von sich aus seine Jünger und damit uns alle ermutigt. Bittet in meinem Namen. Feierlich verspricht er ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bittet, so wird er es euch in meinem Namen geben. Bisher habt ihr noch um nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen. Johannes 16,23-24. Und er erklärt ihnen auch gleich das Geheimnis des Erfolgs. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 18,20. Mit anderen Worten, er selbst bittet seinen Vater. So fordert er sie auf: Bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Matthäus 7,7-9. Unmittelbar vor seiner Himmelfahrt dehnt er sogar die Wirksamkeit seines Namens noch weiter aus, indem er denen, die glauben, machtvoll verheißt: In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden gesund werden. Markus 16,15-18. Im Namen Jesu wirken heißt demnach für uns, in der Kraft und Vollmacht Jesu etwas tun oder erbitten. Der Name steht in diesem Fall für die Person. Wenn wir daher Glauben und Vertrauen haben, wird uns der Vater im Himmel im Namen seines Sohnes erhören. Vielleicht nicht immer nach unseren Vorstellungen, doch niemals ohne uns dafür andere Gnaden zu schenken. Denn schließlich will er aus unendlicher Liebe an uns das Wunder seiner Gnade erfüllen, von dem der Evangelist Johannes schreibt: Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 1,12. Und weil die Gnadenordnung von Gott nun so festgelegt ist, hält sich auch die Kirche daran bis in unsere Tage und betet und bittet mit den Aposteln der Urkirche durch Christus, unseren Herrn. Durch alle Jahrhunderte hat die Christenheit den Namen Jesu geehrt und verherrlicht, in Schriften und Liedern, Kirchen nach ihm benannt, und eine der größten Ordensgemeinschaften, die Gesellschaft Jesu, die Jesuiten, ausdrücklich unter seinen Namen gestellt. Leider wird heute das im 14. Jahrhundert entstandene und später auf die ganze Kirche ausgedehnte Fest zu Ehren des Namens Jesu am 2. Januar wie so manches andere traditionsreiche Fest nicht mehr gefeiert. Ähnlich geschieht es mit gewissen Gebeten. So hat offensichtlich auch die von tiefen Glaubenswahrheiten erfüllte Namen-Jesu-Litanei in der modernen Frömmigkeit keinen Platz mehr. Unbestreitbar jedoch haben viele Heilige durch ihre außergewöhnliche Verehrung des heiligsten Namens Jesu Wunder der Gnade gewirkt. Einer von ihnen, der heilige Bernardin von Siena, 1380-1444, kann geradezu als Begründer der Namen Jesu Verehrung angesehen werden. Bei all seinen Ansprachen als großer franziskanischer Wanderprediger ließ er immer eine Fahne oder Tafel mit dem Namen Jesu aufstellen. Er veranlasste städtische Obrigkeiten, das Monogramm Christi an Rathäusern und anderen öffentlichen Gebäuden anzubringen. Im Namen Jesu heilte er Kranke und erweckte selbst Tote zum Leben. Seine Weisung ist keineswegs überholt, wenn er sagt: Der Name Jesu soll allezeit in deinem Herzen sein. Du sollst ihn in deinen Gedanken haben, damit alle deine Handlungen auf Jesus ausgerichtet sind. Der heilige Laurentius Justiniani, 1380 bis 1455, Bischof und Patriarch von Venedig, empfiehlt: Wenn du krank bist und Schmerzen hast, wenn du von sündhaften Gedanken und Zweifeln geplagt wirst, so sprich entweder den Namen Jesu kräftig aus oder denke ihn. In Gefahren, bei Erschrecken, im Haus oder auf dem Weg, wo immer du dich befindest, sprich den Namen Jesus, den Namen unseres Erlösers aus, aber nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit dem Herzen und mit Ehrfurcht. Denn dieser Name verleiht Kraft. Wie die Evangelien aus dem öffentlichen Wirken Jesu berichten, kann die Ursache von Krankheit und körperlichen Behinderungen durchaus in dämonischem Einfluss liegen und daher nur durch göttliche Macht beseitigt werden. Auf Jesu Befehl musste der teuflische Widersacher seinerzeit manche Festung räumen, und die vorher unter vielerlei Beschwernissen leidenden Menschen waren plötzlich gesund. Auch der heilige Augustinus, der große Kirchenlehrer, schreibt in seinem berühmten Werk über den Gottesstaat im 18. Kapitel, dass die meisten Krankheiten von den Engeln Satans verursacht werden. Er wisse zwar nicht, wie dies möglich sei, schließlich sei es auch gefährlich, darüber spitzfindige Überlegungen anzustellen, weil die Vorkommnisse über unseren Menschenverstand hinausgingen. Dennoch seien solche teuflischen Manifestationen nicht zu bezweifeln. Augustinus steht mit dieser Überzeugung keineswegs allein. Der heilige Johannes Chrysostomus sagt: Beschwörungen im Namen unseres Herrn Jesus Christus und des heiligen Kreuzes treiben den höllischen Geist nicht nur aus seinem Winkel hervor, sondern heilen auch die durch ihn verursachten Wunden. Der Name Jesus ist dem Teufel schrecklich und ein Mittel gegen die Verwirrungen des Gemütes und gegen Krankheiten. Manche von uns werden dennoch diese Aussagen bezweifeln und denken: Das glaubte man früher. Aber inzwischen haben die Forschungen in der Psychologie und Medizin ergeben, dass alles natürlich zu erklären ist. Sage mit mir Jesus. Eine sehr treffende Antwort darauf gibt Jesus selbst im dritten Band von Der Gottmensch von Maria Waldorta. Sie sieht und hört, wie er seine Jünger und das Volk über die 10 Gebote unterweist und gleichzeitig viele Kranke heilt. Aus ihren Aufzeichnungen entnehmen wir auszugsweise: Schön ist das Wunder an einem Schwachsinnigen, dem Jesus mit dem Atem den Verstand einhaucht, indem er den großen Kopf zwischen seinen schmalen Händen hält. Alle drängen sich hinzu. Er sagt zu ihm: Ich will in dir das Licht des Verstandes und damit den Weg für das Licht Gottes bereiten. Höre, sage mit mir: Jesus, sage es, ich will es. Der Schwachsinnige, der zuvor wie ein Tier gebellt hat, es war wirklich nichts anderes als ein Bellen, stammelte nun mühsam: Jesus, nein, Jeschu, noch einmal, befiehlt Jesus. Zesu, noch einmal, Jesus, sagt der Schwachsinnige endlich. Seine Augen sind nicht mehr so ausdruckslos und der Mund hat ein anderes Lächeln. Aber ist er nun durch deinen Willen oder durch die Kraft deines Namens geheilt worden, wollen viele erfahren. Durch den Willen des Vaters, der dem Sohn immer wohlgesinnt ist. Aber auch mein Name besagt Heil. Ihr wisst es, Jesus bedeutet Retter. Rettung für Seele und Leib. Wer den Namen Jesus mit wahrem Glauben ausspricht, steht auf von Krankheit und Sünde, weil in jeder geistigen und körperlichen Krankheit die Krallen Satans sind, der die körperlichen Leiden schafft, um Auflehnung und Verzweiflung zu schüren und über die moralischen oder geistigen Verfehlungen zur Verdammnis zu führen. Also ist in jeder Plage des Menschen Beelzebub nicht fern? Nein, er ist nicht fern. Seinetwegen sind Krankheiten und Tod in die Welt gekommen und auch Verbrechen und Korruption. Wenn ihr einen von irgendeinem Unglück Betroffenen seht, dann denkt daran, dass er wegen Satan leidet. wenn ihr seht, dass einer Ursache des Unglücks ist, dann wisset, dass er ein Werkzeug Satans ist. Aber die Krankheiten kommen von Gott. Die Krankheiten sind eine Unordnung in der Ordnung. Denn Gott hat den Menschen gesund und vollkommen erschaffen. Die Unordnung wurde von Satan in die von Gott gegebene Ordnung hineingetragen und hat die Krankheiten des Leibes und deren Folgen mit sich gebracht, also den Tod und die Erbkrankheiten, den Makel der Erbsünde. Aber nicht ihn allein. Dieser Makel macht sich immer breiter und erfasst die drei Bereiche des Menschen. Das Fleisch, das immer lasterhafter und damit schwach und krank wird. Die Moral, die ständig hochmütiger und damit verdorbener wird. Und den Geist, der immer ungläubiger und dadurch götzendienerischer wird. Deshalb ist es notwendig, wie ich es mit den Schwachsinnigen getan habe, den Namen Jesu zu lehren, der Satan in die Flucht schlägt, ihn in Herz und Sinn einzuprägen und ihn wie ein Siegel auf das eigene Ich zu setzen. Wir sehen daraus, wie klar die erwähnten Heiligen diese Zusammenhänge erkannten. Doch immer wieder versucht Satan, wie zum Beispiel auch in unserer Zeit, die Menschen von diesem Glauben abzudrängen, sie zum Irrtum zu verführen, damit er im Verborgenen umso mehr seine bösen Absichten an ihnen verwirklichen kann. Eine solche Gesinnung herrschte auch in der Epoche der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Da erwählte der Heilige Geist einen einfachen Dorfpfarrer, um durch ihn diese dunklen Machenschaften der Hölle erneut aufzudecken. Es geschah durch das Wirken des Exorzisten Josef Gassner. Er lebte von 1727 bis 1779, bei dem sich in Gegenwart vieler Zeugen erstaunliche Dinge ereigneten. Zunächst betreute er, ohne besonders von sich reden zu machen, eine kleine Gemeinde in Vorarlberg, Österreich, Klüsterle am Arlberg, das damals noch zum Bistum Chur gehörte. Nach 16 Jahren Seelsorge wurde er so krank und schwach, dass er sich ernsthaft mit dem Gedanken trug, vorzeitig in den Ruhestand zu treten. Viele ärztliche Mittel wandte er an, um eine Heilung zu erreichen, aber nichts half. Als er besonders bei der Feier der Heiligen Messe wiederholt Schwindelanfälle erlitt, kam ihm in den Sinn, ob dieses Übel nicht von Satan verursacht sein könnte. Gleichzeitig erinnerte er sich an die Zusage Jesu, seines Herrn, zu seinem heiligsten Namen Zuflucht zu nehmen. Er tat dies, beschwor den Widersacher und sofort spürte er eine merkliche Verbesserung. So wiederholte er mit wachsendem Glauben und Vertrauen diesen Bannspruch, immer wenn ihn eine solche Schwäche zu überfallen drohte. Der Erfolg blieb nicht aus. Allmählich wurde er von dem merkwürdigen Leiden vollkommen befreit. Nach seiner Heilung ging er daran, sich durch geeignete Literatur noch mehr über diesen Bereich zu informieren und erfuhr, dass alle natürlich verursachten Krankheiten ebenso von Satan herbeigeführt sein können. Auch die Mischung von beiden Ursachen kann vorliegen. Deshalb versuchte er, wie er sich selbst behandelt hatte, auch seinen kranken Pfarrkindern zu helfen. Und es gelang mit so großem Erfolg, dass bald überall von ihm gesprochen wurde. Was keine Arznei erreichte, heilte Gassner in festem Glauben durch die Anrufung des heiligsten Namens Jesu mit einem einfachen Kreuzzeichen unter Verwendung von Weihwasser oder geweihtem Öl. Immer weiter verbreitete sich der Ruf des frommen Priesters, sodass viele Kranke aus der Schweiz, von Tirol und Schwaben zu ihm kamen und auffallende Heilung erfuhren. Zahlreich waren aber auch seine Feinde. Deshalb wurde vom Ordinariat Chur das Vorgehen Gassners eingehend überprüft. Nachdem es aber mit den Bestimmungen der Kirche völlig übereinstimmte, ließ man ihn weiter gewähren. Der Strom der Hilfesuchenden wurde immer größer. Einflussreiche Persönlichkeiten der damaligen Zeit erwirkten dem Exorzisten die Erlaubnis des Bischofs von Konstanz, auch im Bodenseeraum Kranke zu heilen, zum Beispiel im Schloss Montfort, Langenargen und Meersburg. Später kam er nach Ellwangen, Regensburg und Sulzbach, jeweils mit Zustimmung des Ordinariats. Überall drängten sich Leidende zu ihm oder wurden von Bekannten hingebracht, wo er gerade wirkte. Es waren Leute darunter bis von Böhmen, Ungarn und Österreich. Doch auch viele Neugierige aus allen Ständen der Gesellschaft wollten Zeuge der Geschehnisse sein. Fürsten, Prälaten, Domherren, Offiziere, Rechtsgelehrte, Professoren, Ärzte von verschiedenen Fachrichtungen und Damen aus dem hohen und niederen Adel. Alle staunten über die Wunderheilungen, die Gassner jetzt zum geistlichen Rat erhoben, im heiligsten Namen Jesu vollbrachte. 1775 behandelte er allein in Sulzbach mit so überzeugendem Erfolg, 205 außerordentliche Krankheitsfälle. Greifen wir aus dem Protokoll vom 20. September 1775 einen davon heraus. Es handelt sich um den französischen Grafen Faubert aus der Provinz Bourgogne, 58 Jahre alt. Er konnte sich nur auf Krücken mühsam vorwärts bewegen. Seit 40 Jahren bereits litt er arthritische Schmerzen in vielen Gliedern. Wie ein Kind musste man ihn an- und ausziehen und zu essen geben. Gassner machte zunächst einen Versuch, ob diese Krankheit vom Satan verursacht wurde, und sagte: „Im Namen Jesu befehle ich, die Schmerzen sollen in allen Gliedern zugleich kommen." Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, brach der Schmerz in allen Gliedern los und verursachte bei dem Patienten ein wahres Martyrium. Dann machte Gassner das Kreuzzeichen über ihn und sprach: „Ich, Priester Gottes und der Kirche, befehle im Namen Jesu, alle Schmerzen sollen aufhören." Sogleich beteuerte Graf Faubert, dass er nur noch im Rücken ein wenig Schmerz empfinden würde. Auf eine entsprechende Frage Gassners erklärte er, nach seiner Überzeugung müsse das Leiden dämonischer Ursache sein, weil die Arzneien berühmtester Ärzte und der Besuch vieler Mineralbäder in den letzten 10 Jahren völlig nutzlos gewesen seien. Das plötzliche Nachlassen der Schmerzen schrieb er einzig der Kraft des heiligsten Namens Jesu zu. Gassner sagte zu ihm: „Haben Sie nur festes Vertrauen." Dann begann er, Finger, Hände und Füße des Kranken zu bewegen und bat ihn: „Sobald Sie Schmerzen fühlen, sagen Sie in Gedanken: Weiche, Satan! Ich befehle es dir im Namen Jesu." Nach dieser Prozedur war der Graf schon so weit hergestellt, dass er die Krücken weglegen und mit dem Stock im Zimmer auf- und abgehen konnte. Doch um seinen wirklichen Zustand zu prüfen, befahl Gassner: „Die vorigen Schmerzen sollen wiederkommen." Und plötzlich waren sie wieder da, so sehr, dass der Betroffene laut um Hilfe rief, er könne die Schmerzen nicht mehr aushalten. Gassner beruhigte ihn: „Verzagen Sie nicht, sondern glauben Sie fest. Im Namen Jesu sollen und müssen meine Schmerzen weichen." Der Graf: „Ich will es wohl, doch die Schmerzen sind so groß, dass ich nicht den Mut aufbringe, so zu denken." Da ereiferte sich Gassner, legte ihm die Stole aufs Haupt und sagte mit kräftiger Stimme: „Du verfluchter Teufel, du höllische Bestie! Ich befehle dir durch die Kraft des heiligsten Namens Jesu, dass du sogleich mit allen Schmerzen die Glieder des Herrn Grafen verlassest. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes." Nach diesen Worten war Graf Faubert augenblicklich von allen Schmerzen befreit und konnte ohne Krücken und Stock mühelos im Zimmer umhergehen. Am Abend spürte er zwar da und dort in den Gliedern wieder einen leichten Schmerz, doch konnte er diesen nun selbst im Namen Jesu vertreiben. Nachts schlief er so unbeschwert und ruhig wie schon viele Jahre nicht mehr. Andern Tags wiederholte Gassner sein Vorgehen. Er wollte sicher sein. Deshalb sagte er: „Sogleich soll der Schmerz in den Füßen wiederkommen." Und zum Schrecken des Grafen stellte er sich tatsächlich wieder ein. „Schaffen Sie ihn fort", rief Gassner. „Sie müssen ihn selbst vertreiben. Er muss auf Ihren Befehl im heiligsten Namen Jesu ganz nachlassen." Da fasste der Graf festes Vertrauen und gehorchte. Auf einmal konnte er leicht aufstehen und mit schnellen, kräftigen Schritten im Zimmer völlig schmerzfrei umhergehen. Ebenso verfuhr er, als Gassner ihn bei seinen Gehversuchen durch bestimmte Schmerzbefehle bewusst hindern wollte. Aus eigener Erfahrung hatte nun der Graf die machtvolle Wirkung des heiligsten Namens Jesu gegen die schmerzlichen Belästigungen des Teufels erkannt. Mit Tränen der Freude dankte er Gott aufs tiefstem Herzen. Er konnte sein Glück kaum fassen, dass er jetzt ohne Hilfe gehen, sich setzen und knien konnte und selber allen Schmerz abzuwehren wusste. Mit größter Behendigkeit ging er die Treppen hinab durch den Garten, über die Straße in die Kirche, zur heiligen Messe. Am nächsten Tag suchte er noch einmal den frommen Exorzisten auf, um sich von ihm zu verabschieden. Dabei sagte er, dass er sich gesund fühle, nur sei er immer sehr müde. „Auch die Müdigkeit ist oft vom Satan", erwiderte Gassner. „Zu Ihrer Überzeugung soll die Müdigkeit sofort kommen." Plötzlich wankte der Graf, hielt sich an einem Tisch fest und verlangte einen Sessel. Nichts da, verwies ihn Gassner. „Sie müssen die Müdigkeit durch Ihren Befehl ebenso vertreiben wie vorher die Schmerzen." Graf Faubert lachte, befahl aber gleichzeitig in Gedanken dem Satan, und da war seine Müdigkeit verschwunden. Dann legte Gassner ihm die Hände auf und beschwor erneut, dass alles Dämonische, was sich noch in seinem Körper versteckt halte, durch die Kraft des heiligsten Namens Jesu weichen solle und segnete ihn. Zum Schluss reichte er ihm eine Reliquie vom heiligen Kreuz des Erlösers, einen Kreuzpartikel zum Kuss. Voll Dankbarkeit für Gottes Güte und Hilfe durch den heiligen Namen Jesu nahm Graf Robert unter Tränen Abschied vom geistlichen Rat Gassner. Im Gasthaus, wo er für die Tage seines Aufenthaltes untergekommen war, übergab er noch vor seiner Abreise ein von ihm unterschriebenes Zeugnis seiner Heilung unter dem Datum Sulzbach, den 22. September 1775. Einer späteren Mitteilung zufolge blieb er auch noch Jahre danach weiter befreit von seiner geheimnisvollen Krankheit. Wer etwa glaubt, dass Gassner die vielen Krankheiten, mit denen er konfrontiert wurde, einfach für teuflische Manifestationen hielt, der irrt sich. In jedem Fall machte er zunächst einen Exorcismum probativum, einen Exorzismus zur Probe. Obwohl er durch seine außerordentlichen Erfahrungen meistens sofort erkannte, ob eine natürliche Krankheit vorlag oder Satan mit im Spiel war. Im Übrigen wandte er die gleiche Beschwörungsformel an, die bereits der Apostel Paulus benutzte, den Befehl im heiligsten Namen Jesu. Diesen erteilte er immer in lateinischer Sprache. Erst wenn sich darauf bei den Patienten eine verdächtige Regung zeigte, begann er mit dem eigentlichen Exorzismus. Um nun dem Kranken Vertrauen in die Kraft des heiligsten Namens Jesu zu vermitteln, ließ er unter seiner Anrufung die verschiedenen Beschwerden deutlich kommen und wieder verschwinden. Bei einer Frau, die an Fallsucht litt, gab er Befehl, dass der Puls schneller schlagen, dann stocken solle. Selbst ihr Atem blieb aus, die Augen schienen zu brechen, Todesschweiß trat auf ihre Stirn und schließlich erstarrte ihr ganzer Körper wie bei einem Leichnam. Die Umstehenden waren versucht zu glauben, eine Tote vor sich zu sehen. Ein protestantischer Arzt unter ihnen versicherte, kein noch so berühmter Doktor der Welt könnte eine solche Kranke durch Medikamente wieder ins Leben zurückholen. Gassner aber, der wusste, dass alles nur dämonische Machenschaften waren, sagte nichts weiter als, im Namen Jesu steh auf und sei gesund. Da stand sie zum Erstaunen aller Anwesenden auf und war vollkommen gesund. Als diese Krankenheilung von den meist hohen und gelehrten Persönlichkeiten so bestaunt und bewundert wurde, erklärte Gassner demütig, ich bin kein Wunderheiler, sondern ein gewöhnlicher Exorzist der katholischen Kirche. Jeder vernünftige Mensch weiß, dass es vier gibt, die mich und meine Befehle verstehen können, nämlich Gott, die guten Engel, der Mensch und der Teufel. Dem allmächtigen Gott kann ich nicht befehlen, dass er mir gehorchen soll, den Engeln im Himmel auch nicht. Und die unter manchen Beschwernissen leidenden Menschen aus fernen Ländern werden sich nicht todkrank anstellen, um vor mir und anderen eine Szene aufzuführen, zumal 100 Zuschauer den Betrug sofort merken würden. Folglich bleibt nur noch der Satan, der meine Befehle versteht, sie befolgt und befolgen muss, weil ihm eine höhere Macht durch mich befiehlt. Die außerordentlichen Heilungserfolge Gassners durch die Anrufung des heiligsten Namens Jesu beschäftigten in seiner weiten, glaubensschwachen Zeit Jung und Alt, Arme und Reiche, die einfachen Leute wie die bevorzugten und adligen Persönlichkeiten. Die ganze gelehrte und politische sowie kirchliche Welt kam darüber in Bewegung. Viele Untersuchungen wurden angestellt, aber Gassners Handlungsweise bestand jede Prüfung. Außerdem wurde eine Menge Streitschriften verfasst, positive und negative, weil die Weisen der Welt und die Gottlosen alles versuchten, die Geschehnisse nicht der Wahrheit des Evangeliums zuschreiben zu müssen. All dies erhöhte den Bekanntheitsgrad Gassners nicht unwesentlich. Einer, der Gassner sehr verteidigte, war der berühmte Pfarrer, Philosoph und Dichter Johann Caspar Lavater. In einer Abhandlung über die Kraft des Glaubens, des Gebetes und der Gaben des Heiligen Geistes drückte er die Überzeugung aus, dass der Glaube eine alle gewöhnlichen Fähigkeiten des Menschen weit übersteigende Kraft habe und dass Gott geschehen lasse, wofür mit Glauben, dass es geschehen werde, gebeten wird. Unter anderem schrieb er, die Seele zerschneidet es mir, dass die Sache, die so deutlich aus den Worten Jesu hervorgeht, im 18. Jahrhundert nach der Geburt des Sohnes Gottes erst noch einer Untersuchung bedarf. Und die größte Ungebührlichkeit ist es, wenn man, sobald man auf sie zu sprechen kommt, sogleich mit Wörtern wie Einbildung, Schwärmerei, Fanatismus um sich wirft. Einige dieser Streitschriften kamen auch dem überaus frommen Bauern Niklaus Wolf zu Rippertschwand bei Neunkirchen-Luzern in die Hände, den das Volk später einfach Vater Wolf nannte. Immer wieder las er darin und machte sich seine Gedanken darüber. Angeregt durch eine besondere Gnade erkannte er in ehrfürchtigem Staunen die große Bedeutung des heiligsten Namens Jesu und die Wirkung der kirchlichen Segnungen, des Weihwassers und von geweihtem Öl, wenn sie mit lebendigem Glauben verwendet werden. So entstand und wuchs in ihm die Überzeugung, dass der Mensch in allen Anliegen und Nöten, in gläubigem Gebet, im Namen Jesu bei Gott immer Erhörung findet. Eines Tages sollte sich an ihm selbst bestätigen, was er glaubte. In seinen Aufzeichnungen berichtete er: »Ich litt ein ganzes Jahr an einem Magenübel und Herzleiden, so gewaltig, dass ich beinahe keine Speise mehr vertragen konnte. Das ganze Jahr hindurch suchte ich ununterbrochen Hilfe durch den Gebrauch ärztlicher Mittel, aber vergeblich. Von der Anwendung der geistlichen Heilungsart scheute ich mich damals noch. Eines Abends aber, als ich mit meinem geistlichen Vater, ein frommer Priester aus seiner Verwandtschaft, neuerdings über das Gebet im Namen Jesu ein kräftiges Wort gewechselt und mich später zur Ruhe begeben hatte, rief ich, durch mein Übel daran gemahnt, ganz schüchtern noch, den heiligen Namen Jesu dagegen an und war augenblicklich von allem Schmerz und aller Empfindung des Übels befreit, und so blieb es. Und noch bei einer anderen Gelegenheit erfuhr er wieder die wunderbare Macht des heiligsten Namens Jesu. Als er 1805 im zweiten Jahr seiner Ratstelle einmal einer Versammlung beiwohnte, musste er durch einen heftigen Schmerz am Fuß den Sitzungssaal verlassen und nach Hause hinken. Auf dem Heimweg dachte er nicht mehr an die Dinge, die in der Ratstube besprochen wurden, sondern seine Gedanken beschäftigten sich erneut mit dem Namen Jesus. Er erstrahlte so herrlich in seinem Geist, dass es ihn einfach zu ihm hinzog. »Ich fasste ein Herz«, schreibt er, »ein allgewaltiges Vertrauen zu ihm und rief ihn gegen mein Übel an, und dieses wich augenblicklich samt all seinem Zubehör. Da fuhr es wie Feuer durch meine Seele, und ich konnte nicht genug danken und Lob preisen. Mein Herz war ganz bewegt bis nach Hause und noch Tage und Wochen danach. Oh, wie viele«, dachte ich dann oft, »schmachten jahrelang hilflos auf dem Krankenlager zu ihrer und der ganzen Familie Nachteil. Wie viele Uneinigkeiten in Ehen entspringen so. Bin ich dem Menschen nicht schuldig, zu Hilfe zu kommen? Warum hat Gott mir so offensichtliche Zeichen gegeben? Wo bleibt die Gottes- und Nächstenliebe, wenn man nicht hilft? Wird dem Namen Jesus dadurch nicht Ehre zuteil? So wagte ich es, weil mein Herz zu voll davon war, wenn in meinem Haus oder in meiner Verwandtschaft und in der Nähe ein Leiden, eine Not war, vom Glauben und Vertrauen zum Namen Jesu zu reden. Ich betete um Hilfe und erlangte sie. So oft ich suchte, fand ich. So oft ich anklopfte, wurde mir aufgetan. Um was ich im Namen Jesu, den Vater im Himmel, bat, erhielt ich. Wie konnte ich noch zweifeln? Ich tat keine einzige Fehlbitte zum Herrn. Immer mehr erkannte er in dieser Aufgabe den Willen Gottes, Art und Weise seines Wirkens. Zuerst musste ich die Leute zum Glauben und Vertrauen aufmuntern, erzählt er. Ich sagte ihnen: Ist Gott nicht allmächtig und wahrhaftig? Gibt Gott nicht, was er versprochen hat? Ist Gott nicht gütig und barmherzig? Hat er nicht gesagt: Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, um was ihr in meinem Namen bittet, das werdet ihr erhalten. Glaubt es nur. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr Berge ins Meer stürzen. Dem, der glaubt, ist alles möglich. Jene, die glauben, werden die Werke tun, die ich getan habe, und noch größere. Und was sagt das Evangelium vom Fest Christi Himmelfahrt? In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Den Kranken werden sie die Hände auflegen, und diese werden gesund werden. Lauter Worte des Evangeliums, Worte der Unfehlbarkeit. Wenn diesen nicht zu trauen ist, wem sollen wir dann trauen? Und setzt nicht die Apostelgeschichte hinzu: Der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte ihr Wort durch Wunder? Wer will da noch zweifeln? Er hat es ja versprochen und kann von seinen Worten nicht zurückgehen. Noch niemand, der auf mich gehofft, ist zu Schanden geworden, spricht er. Weil du auf mich gehofft hast, darum will ich dich erhören und erlösen. Wenn auch die Not aufs Höchste steigt, was ist dann anderes zu tun, als auf Gott zu hoffen? Damit kann ich nie etwas verderben. Eine Hoffnung, wider alle Hoffnung, müssen wir haben, wie Abraham. Man entgegnete mir oft und sprach, ja, wenn ich würdig wäre, aber ich bin unwürdig. Da antwortete ich, was willst du damit sagen, ich bin unwürdig? Willst du etwa damit deine Demut zur Schau tragen? Wer ist würdig? Kein Mensch, ich und du nicht und ein anderer nicht. Aber Jesus Christus ist es würdig, dass Gott uns seinetwegen gnädig sei. Oft betete er vorher mit den Kranken um die Gabe des Glaubens, um alles zu beseitigen, was sie hindern könnte, den Namen Jesu zu verherrlichen. Auf diese Vorbereitung legte er großen Wert. Er sagte, habt nur Vertrauen. Gott gibt uns diese Gnade gewiss, wenn wir sie nur mit andächtigem Eifer und Vertrauen im Namen Jesu und durch seine Verdienste von ihm erbitten. Werft euch also auf die Knie nieder. Fleht um die göttlichen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Erweckt Reue und Leid und fasst den festen Vorsatz, die erlangte Gesundheit, die leiblichen und geistlichen Gnaden nur zur Ehre Gottes und zu eurem Seelenheil zu verwenden. Dann wurden 5 Vaterunser und Ave Maria, das Glaubensbekenntnis, der Engel des Herrn gebetet und ferner das Gebet unter deinem Schutz und Schirm. Danach gab er den Anwesenden Weihwasser, mit dem sie sich bekreuzigten. Nochmals ermahnte er sie, Vertrauen zu haben auf den heiligsten Namen Jesu, auf die Allmacht, Weisheit und Güte Jesu. Jetzt erst verrichtete er sein besonderes Gebet um Heilung im Namen Jesu. Es komme uns, dem Kranken und allen Anwesenden, im heiligsten Namen Jesu Kraft, Weisheit und Stärke zu. Der Heilige Geist leite uns, damit wir in allem den heiligen Willen Gottes erfüllen mögen. O großer Gott, wir geben uns dir ganz und gar als Opfer hin. Mache mit uns, was du willst. Dein heiliger Wille ist der beste, vollkommenste und gerechteste. Lieber Gott, nimm dieses Opfer an. Verlasse uns arme Sünder nicht. Königin des Himmels und der Erde, bitte für uns. In deine Hände übergeben wir unser Anliegen. Nimm uns auf in deinen mütterlichen Schutz, o Maria. Heiliger Erzengel Michael und ihr heiligen Schutzengel, die ihr uns von Gott zur Seite gegeben seid, lasst nicht zu, dass wir vom Satan überwunden werden, sondern helft uns, ihn zu besiegen, zur Ehre des heiligsten Namens Jesu. Schließlich bemerkt er noch, auch nach verrichtetem Gebet ermahnte ich sie zur Buße, zum Dank gegenüber Gott, zur Frömmigkeit, zum Besuch des Gottesdienstes und zum Empfang der heiligen Sakramente sowie zum gläubigen Gebrauch der von der Kirche gesegneten Andachtsgegenstände. Wie nicht anders zu erwarten, wurde auch sein Wirken wie bei Gassner sehr widersprüchlich beurteilt und von allen Seiten bekämpft. Dennoch strömten zahllose Hilfesuchende zu ihm und Vater Wolf war immer bereit, mit seinem vertrauensvollen Gebet im Namen Jesu bei Gott anzuklopfen, damit den Kranken und Notleidenden der reiche Gnadenschatz des Himmels aufgetan werde. Der heiligste Name Jesu ist das sicherste Heilmittel gegen unerklärliche Leiden. Wenn uns also zum Beispiel heftige Kopfschmerzen plagen, empfiehlt es sich, dass wir mit festem Glauben und Vertrauen das Kreuzzeichen auf unsere Stirn machen oder nur denken, durch die Kraft des heiligsten Namens Jesu soll dieser Schmerz weichen. Ist die Gesundung uns zum Heil, werden wir gewiss davon befreit. Bei einem kranken Kind können dies die Eltern tun. Ähnliches gilt, wenn wir ungewöhnlich traurig, kleinmütig und verzagt sind. In solcher Gemütsverfassung müssen wir besonders entschieden vorgehen, immer wieder im Namen Jesu befehlen und uns nicht durch anfänglichen Misserfolg entmutigen lassen. Alles kann und in vielen Situationen soll es sogar ganz unauffällig geschehen, ohne dass unsere Umgebung etwas davon merkt. Verherrlicht wird der Name Jesu auch im Einsatz gegen alle zeitlichen Übel und Gefahren, so zum Beispiel bei einem schweren Gewitter. Wenn wir andächtig das Kreuzzeichen machen und sprechen oder denken, der Name Jesu sei mir Schutz und Hilfe oder die Kraft des heiligsten Namens Jesu bewahre mich vor allem Schaden. So auch bei Anfechtungen und Versuchungen in vielerlei Hinsicht. Je rascher und entschlossener unser Befehl gegen den Satan kommt, je größer unser Vertrauen auf Gott ist, umso sicherer wird uns Hilfe zuteil. Geben wir nicht gleich auf, bleiben wir beharrlich. Gott prüft zuweilen unser gläubiges Vertrauen, denn er will uns doch dazu erziehen, dass wir unerschütterlich auf ihn bauen, trotz mancher unerfüllter Wünsche und Erwartungen. Und außerdem kann eine Krankheit, um deren Abwendung wir beten, durchaus natürlich verursacht sein und in den weisen Absichten Gottes liegen. Deshalb dürfen wir uns nie verhärten und die Heilung gleichsam von Gott erzwingen wollen. bleiben wir vielmehr demütig, für jede göttliche Fügung offen und immer dankbar, denn er macht nie einen Fehler, auch wenn er uns scheinbar nicht erhört. Unser Gebet ist deswegen nicht umsonst. Wir werden dafür andere Gnaden erhalten. Der gelehrte Dominikanerpater Charles J. Callan erzählte gerne eine wahre Begebenheit, die in überwältigender Weise von der Verehrung und Liebe spricht, die wir für unseren Heiland und Erlöser und seinen heiligen Namen haben sollen. Ein junger Katholik lag in einem New Yorker Krankenhaus auf dem Operationstisch. Ärzte und Schwestern standen schon bereit, mit der Operation zu beginnen. Da legte der Chefchirurg dem Patienten leicht die Hand auf die Schulter und sagte: »Mein junger Freund, ich glaube, ich muss Ihnen offen sagen, dass die Diagnose Ihrer Krankheit auf Zungenkrebs lautet. Um Ihr Leben zu retten, müssen wir Ihre Zunge entfernen. Wenn Sie noch etwas sagen wollen, dann tun Sie es bitte jetzt, denn für den Rest Ihres Lebens werden Sie stumm sein.« Als der junge Mann die volle Bedeutung dieser Worte des Arztes erfasst hatte, erblasste sein Gesicht. Die Muskeln um seinen Mund zuckten. Dann riss er sich zusammen, sah allen, die ihn umstanden, ins Gesicht und sagte mit ruhiger, ernster Stimme: »Meine letzten Worte sollen sein: Gelobt sei der heilige Name Jesu.« Wenn der Chefarzt später diese Begebenheit erwähnte, erklärte er immer, dass dies die überzeugendste Predigt gewesen sei, die er je gehört habe. Er werde sie bis zum Tod nicht vergessen. Vergessen auch wir nicht, welch unerschöpfliche Gnade und wunderbare Macht im heiligsten Namen Jesu vor uns verborgen liegt, wenn wir ihn in lebendigem Glauben und festem Vertrauen anrufen. Wie Vater Wolf gewöhnlich seine Briefe beendete: Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.